Ja, schönen guten Morgen. Es ist schön, in der Gemeinde zu sein. Wir haben heute wieder ein wunderbares Fest, das wir hier erleben. Einmal, dass wir zum Tisch des Herrn kommen dürfen. Es ist ein Gnadengeschenk. Aber dass wir auch als Gemeinde so viel Leben haben, ist auch von Gott gegeben. Wir haben eine Geburt heute angekündigt. Wir haben die Erstklässler eingesegnet. Wir haben gemeinsam gesungen. Wir haben auch den Chor gehört. Und da kommt die Überleitung zum kommenden Samstag, nämlich ist die Arche in Erlangen. Und der Chor, der hier jetzt gesungen hat, wird mitfahren. Und wir laden dazu, und da wende ich mich jetzt besonders auch an unsere Zuschauer am Livestream, alle ein, die im Großraum Erlangen wohnen, dass ihr kommt und wir uns treffen dort in der Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz 2 in Erlangen um 16 Uhr am 13.09., jetzt am kommenden Sonnabend. Also, wir laden alle unsere Freunde ein, mit dabei zu sein. Wir werden gemeinsam Gott ehren im Gesang. Wir werden hören aus der Mission. Wir werden eine Predigt hören und wir werden beten zusammen und auch Lieder vom Chor. Und die Arche-Gemeinde bitte ich ganz herzlich, dass ihr doch auch für diesen Einsatz betet, wenn der ganze Chor und darüber hinaus noch andere hier aus der Gemeinde sich auf den Weg machen, dass Gott auch diese Zusammenkunft wohlwollend benutzt und Menschen auch zum Glauben kommen und auch der Glaube gestärkt wird. Nun kommen wir zum Wort Gottes. Eigentlich hatten wir am letzten Sonntag Römer 5 bis einschließlich Vers 21 in der Predigt behandelt. Aber mir ging es ein Stück weit so, wie mein Vater immer so zu sagen pflegt. Er verweist auf die Schilder an der Autobahn, wo drauf steht, nicht rasen, nee, wie heißt das? Statt rasen, reisen, oder wie heißt das? Reisen statt rasen, so heißt das. Reisen statt rasen. Und du kennst das auch, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, hast du ein ganz anderes Gefühl, als wenn du mit 180 über die Autobahn jagst. Du spürst den Wind auf dem Fahrrad. Du riechst den Wald. Du siehst die Blumen. Und sogar begrüßt du auch entgegenkommende Fahrradfahrer und sagst, guten Tag. Das machst du auf der Autobahn nicht mit denen, die dir entgegenkommen. Was will ich damit sagen? Wir wollen auch durch den Römerbrief nicht rasen, sondern wir wollen mit offenen Augen und Herzen uns die Texte anschauen. Und deswegen, aber nicht nur, ja, doch, deswegen bin ich doch noch mal hängen geblieben an zwei Versen aus Kapitel 5, weil ich den Eindruck hatte, da ist so viel, man könnte über jeden Vers noch viel mehr sagen, aber da ist so viel Inhalt drin. Es wäre schade, wenn wir mit Vollgas dran vorbeijagen und nicht noch mal innehalten. Also lade ich euch ein, mit mir zu stehen. Römer Kapitel 5, zwei Verse heute nur. Römer 5, Vers 20 und 21. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Nehmen wir Platz. Letzte Woche haben wir gehört, dass es für Gott nur zwei Gruppen von Menschen gibt. Entweder du bist in Adam oder aber du bist in Christus. Es gibt keine andere Kategorie, die wirklich zählt. Weder Herkunft, noch Finanzen, noch Bildung, noch Geschlecht. Die alles entscheidende Frage ist, wer ist dein Repräsentant? Adam oder Jesus? Der erste Repräsentant der Menschen, grundsätzlich jedes Menschen, war Adam. In ihm war die gesamte Menschheit enthalten, so hat uns Römer 5 gelehrt, sodass als er sündigte, in ihm auch alle anderen Menschen, die nach ihm kamen, sündigten. Als in der Folge der Tod zu Adam kam, kam auch der Tod zu allen. Das ist der Grund, warum wir sterben. Darüber sprachen wir. Wie nun, schreibt Paulus in Vers 18 des 5. Kapitels, wie nun die Übertretung des einen, also des Adams, die Verurteilung für alle Menschen kam. Aber wir haben auch gehört, Halleluja, preis dem Herrn, es gibt noch einen anderen Repräsentanten. Es ist nicht bei Adam geblieben. Die gute Nachricht ist, es gibt einen anderen Repräsentanten, Jesus Christus, das Bundeshaupt der Erlösten. Durch den Glauben darfst du in ihm sein. Und so wie Paulus in diesem Kapitel 5 immer wieder auf den Ungehorsam des Ersten, also Adam, hinweist, so weist er zur gleichen Zeit im Kapitel 5 immer wieder darauf hin, aber da ist ein anderer, Jesus, der gerecht ist und der Leben bringt und nicht tot wie Adam. Römer 5, Vers 18 noch einmal insgesamt, wie nun durch die Übertretung des einen, also Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Also so wie wir mit Adam vereint waren, so dass sein Fall unser Fall wurde und wir mit ihm verurteilt wurden, so sind die Gläubigen jetzt mit Christus vereint, mit Jesus verbunden. Und so wurde sein Tod für die Sünden zu deinem Tod für deine Sünden. So wurde seine erworbene Gerechtigkeit zu deiner Gerechtigkeit, die dir zugerechnet wird, weil du durch den Glauben mit ihm gestorben bist. Und so wird auch seine Auferstehung zum Leben, deine Auferstehung zum Leben, weil du in ihm bist. Halleluja! Der Tod ist besiegt. Du brauchst keine Angst mehr haben. Du hast Jesus als deinen Repräsentanten. Paulus hat uns gelehrt, unter Adam herrschte der Tod, Vers 17, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen. Und dann lehrt er zur gleichen Zeit, und das führt uns jetzt zu unserem Bibeltext, sagt er, während unter Adam der Tod herrschte, herrscht unter Christus die Gnade. Vers 20b, ist die Gnade überströmend geworden, Vers 21, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und darüber konnte ich nicht hinwegfahren. Da musste ich von 180 aufs Fahrrad steigen. Versteht ihr, was ich meine? Bei diesem Ausdruck, die Gnade herrscht. Der Tod herrscht nicht mehr, sondern jetzt herrscht Gnade. Und diese Gnade, die wollen wir uns anschauen. Okay? Das ist eigentlich die Gliederung. Drei Punkte. Erstens, die Gnade ist unaufhaltsam. Zweitens, die Gnade ist im Übermaß vorhanden. Und drittens, die Gnade herrscht. Schauen wir uns erstens die unaufhaltsame Gnade an. Nochmal Vers 20. Das Gesetz, schreibt Paulus dort, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. So, was heißt das? Die Sünde kam durch Adam in die Welt. Jetzt schreibt Paulus, daneben ist hereingekommen das Gesetz. Mit anderen Worten, einige Zeit später kam es am Berg Sinai zur Verkündung der 10 Gebote, des Gesetzes Gottes. Nun, das Gesetz selbst erzeugt keine Sünde, produziert sie nicht. Es sind die bösen Neigungen unserer Herzen, die die Sünde hervorbringt, nicht das Gesetz. Das Gesetz definiert lediglich die Sünde. Das Gesetz verurteilt die Sünde. Das Gesetz offenbart die Sünde. An anderer Stelle heißt es wie ein Spiegel, in dem wir erkennen, wer wir wirklich sind. Es zeigt dir, wer du bist, ein Sünder. Das ist die Rolle des Gesetzes. Dann schreibt Paulus in Vers 20b weiter, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, und jetzt kommt dieser Satz, da ist die Gnade überströmend geworden. Nun, um es gleich an dieser Stelle vorwegzunehmen, was wir in den nächsten Wochen hören werden, worauf dann auch Kapitel 6 sehr ernstlich und detailliert darauf eingeht, ist Folgendes. Es kann sein, dass jemand diesen Satz liest, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Und er das liest und er meint, das sei ein Freifahrtsschein zum Sündigen, weil die Gnade erst dann zur Entfaltung kommt, wenn das Maß der Sünde voll ist. Also sündige ich, bis das Maß voll ist. Und dann kann die Gnade überströmend fließen. Das ist nicht die Rechnung. Das müssen wir gleich zu Beginn dieser Predigt, wenn wir gleich die Gnade rühmen, vorher einmal festhalten. Ich empfehle dir, heute Nachmittag Römer 6 zu lesen. Dort wirst du verstehen, wie Paulus dort klar macht, dass wenn du in Christus bist, eben nicht danach strebst, zu sündigen, damit die Gnade größer wird, sondern dass du in Christus der Sünde gestorben bist und sie deswegen nicht mehr tun willst. Das ist ganz anders. Aber wie ist der Vers zu verstehen? Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Dieser Vers, ihr Lieben, er zeigt uns die Großartigkeit unseres Gottes. Gott handelt nämlich gänzlich anders als wir. Du kennst es. Dir hat jemand Unrecht getan. Und du ziehst dich zurück. Du meidest diese Person. Es hat dich verletzt. Fühlst dich angegriffen, unrecht behandelt. Also entziehst du der Person dein Wohlwollen und auch sogar deine Gunst und am besten willst du mit ihr gar nichts mehr zu tun haben. Deine Gnade der Person gegenüber ist gedämpft. Bei Gott ist es anders. Er ist anders als wir. Seine Gnade lässt sich von der Sünde nicht aufhalten. Während die Sünde, die gegen dich begangen wird, in dir einen Rückzug veranlasst, ist es bei Gott nicht so. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. James Montgomery Boyce hat dies in seinem Kommentar zum Römerbrief sehr hilfreich dargelegt. Er verweist zum Beispiel auf Adam. Als Adam und Eva sündigten, erinnern wir uns, da fürchteten sie sich sehr, dass Gott seine Gnade zurückziehen würde. Sie hatten Angst vor Exekution auf dem Fuße. Sie versteckten sich. Es war eine schreckliche Furcht, die sie überkam. Sie dachten, das Gericht Gottes kommt unmittelbar über sie. Schließlich hat Gott doch gesagt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, als du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und als Gott dann in den Garten kam und rief, Adam, wo bist du? Versteckte er sich zusammen mit Eva und hatte furchtbare Angst, dass jetzt alles vorbei ist. Doch stattdessen fand er überfließende Gnade. Denn in dem Kontext kündigt Gott an, Adam, ich sende einen Erlöser. 1. Mose 3, 15. Er wird das Gericht und die Strafe, die du verdienst, für dich tragen. Er kleidete Adam mit Kleidung, mit Fellen und bedeckte seine Nacktheit. Das ist das komplette Gegenteil zu dem, wie wir reagiert hätten. Adam empfing Gnade. Denken wir an Israel. Gott hatte zum Volk gesagt, dass sie keine anderen Götter neben ihm haben sollen. Und was machten sie? Sie fertigten ein Kalb an aus Gold und beteten es an. Während Mose oben auf dem Berg in der heiligen Gegenwart Gottes steht, spielt das Volk unten verrückt. Sie wussten genau, das, was sie tun, ist nicht richtig. Das ist falsch. Es geht gegen Gott. Sie taten es dennoch. Ließ Gott seine Gnade jetzt von ihnen weichen? Nein. Obwohl sie riefen, dieses Kalb hat uns aus Ägypten geführt. Stattdessen gab er ihnen genaue Baupläne für die Stiftshütte, in der sie mittels eines hohen Priesters und mittels Opfern Sühnung ihrer Sünden erlangen können. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, es ist komplettes Gegenteil von dir und von mir. Es ist Gnade. Er gewährte ihnen Gnade. Wie war es bei Petrus? Dreimal verleugnete er Jesus. Er fluchte, er schwörte, ich kenne diesen nicht. Und Jesus? Wie reagiert Jesus? Sagt er, so Petrus, jetzt ist alles vorbei, das war's. Nein, nach seiner Auferstehung erschien er ihm persönlich und setzte ihn in den Dienst ein. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Geh und diene mir. Paulus, Lästerer, Verfolger, Frevler. Und doch rief er aus, die Gnade unseres Herrn wurde in meinem Leben über alle Maßen groß. Glaubwürdig, schreibt er, ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, und er war ein Verfolger der Christen. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Schau mal, Adam oder Israel oder Petrus oder Paulus. Wir können die Liste fortsetzen. David. Bei allen gilt, die Gnade ließ sich von ihrer Sünde nicht aufhalten. Da, wo das Maß der Sünde voll ist, ist die Gnade überströmend. Wie ist denn das bei dir? Denk mal drüber nach. Ich kenne euch nicht alle persönlich. Die Frage ist, bist du dir deiner Schuld bewusst? Es gibt heute Morgen mit Sicherheit einige hier in diesem Raum, die ihre Schuld gar nicht sehen. Sie sind noch tot in den Übertretungen ihrer Sünden. Sie laufen, wenn sie nicht erkennen, was mit ihnen ist, schnurstracks auf ihr Gericht zu. Aber vielleicht bist du hier und dir jetzt deiner Schuld bewusst. Du schleppst sie ja schon so lange rum, wie ein Sack Ziegelsteinen auf deinem Herzen. Dein Gewissen ist belastet. Ich weiß nicht, welche Sünde es ist, die dich bedrückt. Hast du Rufmord begangen? Jemanden so böse mitgespielt, dass im Prinzip das Leben von ihm zerstört ist? Hast du eine Affäre, von der niemand weiß? Hast du betrogen? Hast du gelogen und ein Stück weit deines Lebens auf einer Lüge aufgebaut? Hast du gemordet? Wenn du solche Lasten mit dir herumschleppst, dann ist dieses Wort heute eine Befreiung für dich. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, ist die Gnade überströmend geworden. Verstehst du das? Sie strömt. Sie strömt. Sie fließt. Sie kommt. Sie strömt über jeden Staudamm, über jedes Hindernis, über den Staudamm der Sünde. Adam konnte die Gnade nicht aufhalten. Israel konnte die Gnade nicht aufhalten. Paulus konnte die Gnade nicht aufhalten. Petrus konnte die Gnade nicht aufhalten. Die Sünde kann die Gnade nicht aufhalten. Sie ist überfließend. Da ist keine Barriere, die Gott nicht in der Lage ist, zu überwinden mit seiner Gnade. Was tut denn die Gnade, wenn sie strömt? Nun, sie sagt nicht, Schwamm drüber und alles ist in Ordnung. Sondern sie leitet dich zur Buße. Oder, schreibt Paulus ja vorher, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wenn die Gnade strömt, dann bringst du deine Schuld an das Kreuz. Du legst sie ab und du sagst, Herr Jesus, verzeih mir, vergib mir meine Schuld. Und während du das tust, glaubst du, dass das Kreuz die einzige Adresse im Universum ist, an der du deine Schuld loswirst. Und so ist es. Diese Gnade ist unaufhaltsam. Das ist, was wir zuerst über diese Gnade in diesen Versen lernen. Zweitens. Die Gnade ist im Übermaß vorhanden. Nochmal der Text. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Das Wort überströmend zeigt an, dass Gottes Gnade nicht knapp bemessen ist. Ja? Es ist nicht ein Tümpel, nicht eine Pfütze der Gnade. Es ist ein Meer. Gott hat nicht einen Eimer voll Gnade und verteilt ihn auf die Sünder, je nachdem, wie groß ihre Sünden sind. Und je mehr er verteilt, desto knapper wird die Gnade. Und wenn du dann zu spät bist, dann ist nichts mehr da. Gnade erschöpft sich nicht, wenn sie unsere Sünden bedeckt. Gott hat immer die Gnade, die für deine Erlösung notwendig ist. Vielleicht denkst du, dass du bei deiner Bekehrung das Gnadenreservoir Gottes schon aufgebraucht hast. Dem ist nicht so. Und nochmal, was ich eingangs sagte, nicht, dass wir jetzt hier auf eine falsche Fährte kommen. Gott duldet keine Sünde. Er geht keine Kompromisse mit ihr ein. Er hasst sie. Sie ist der Grund, warum er seinen Sohn sandte, damit dieser sein kostbares Leben am Kreuz von Golgatha gab für den Sünder. Wir dürfen nicht meinen, weil die Gnade überströmt ist, kann ich in der Sünde verweilen. Er will die Sünde in dir bekämpfen. Er will, dass du Sieg hast über sie. Und er will, dass du in das Bild seines geliebten Sohnes Gottes verwandelt wirst. Aber jetzt erinnert Gott dich an seine Gnade, die alle deine Sünden zu 100% bedeckt. Denn sie ist im Übermaß vorhanden. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ. Epheser 2, 4 bis 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Reichtum ist da. Überströmende Gnade ist da. 1. Timotheus 1,14. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß. Das ist kein Eimer. Das ist ein unendliches Meer. Ein riesiges Reservoir seiner Gnade. Johannes 1,16, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade, um Gnade, um Gnade, um Gnade, um Gnade. Wenn du in Christus bist, dann ist die überströmende Gnade für dich vorhanden. Kannst du Amen sagen? Amen. Es ist so. Und drittens, die Gnade herrscht. Das finde ich jetzt eine ganz spannende Geschichte. Das war ja auch der Grund, warum ich da nochmal so hängen geblieben bin. Dieses Herrschen, das fand ich toll. Was ist das? Eine herrschende Gnade. Ja, Paulus benutzt hier ein Bild, um die Wirkkraft der Gnade zu beschreiben. Er sagt, wo, nochmal die Verse 20, 21, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, wir können eigentlich sagen, hier haben wir zwei Herrschaftsbereiche, die er aufmalt. Das ist ein Bild, das er uns hier gibt. Da ist ein Königreich und in diesem Königreich herrscht die Sünde. Und dann ist ein anderes Königreich da und in diesem Königreich herrscht die Gnade. In dem einen Reich, dem Reich der Sünde, herrscht ein Tyrann, ein furchtbarer Tyrann. Er ist rücksichtslos. Rücksichtslos übt er Kontrolle über seine Untertanen aus. Ihm interessiert ihr Wohlbefinden null. Null. Er herrscht. Und das Ergebnis seiner Herrschaft ist der Tod, vor dem du Angst hast, wenn du nicht in Christus bist. Das ist das größte Problem der Menschen. Ich habe gerade wieder gelesen, gestern, Welt war das, glaube ich, DE. komm, keine Ahnung, Putin tüftelt daran, ewiges Leben zu haben. Irgend so eine Überschrift. Ich habe den Text nicht gelesen, hinter der Bezahlschranke, das reicht mir dann immer schon. Aber da siehst du, das ist, was die Leute wollen. Die wollen, wenn ich immer salopp sage, den Löffel nicht abgeben. Sie wollen ewig leben, weil sie haben Angst. Das ist die Tyrannei der Sünde. Das ist die Herrschaft, von der er hier spricht. Dieser König dieses Reiches ist die Sünde. Der andere König ist ein guter Herrscher. Er kam, um uns von der Sünde, von dem Herrscher der Sünde zu befreien. Er ist ganz anders geartet. Er will dir nicht das Schlechte anhängen, sondern er will dich befreien. Er will dir den Tod nehmen. Deswegen kam dieser Herrscher, Gnade, Jesus Christus, und wurde selbst zu einem Menschen und hat die Schuld derer, die an ihn glauben, auf sich genommen und hat am Kreuz dafür bezahlt. Er kommt, um nicht Tod zu bringen, sondern er kommt, um dir wahre Freude zu bringen. Dieser König heißt Gnade. Die beiden Königreiche unterscheiden sich fundamental. Während König Gnade, wie wir das sehen, während der König Gnade immer gibt, überströmt, überfließend, nimmt der König Sünde immer weg. Denk mal an den verlorenen Sohn. Den ging es so, wie es vielleicht dir auch geht. Du denkst, wenn ich in Christus bin, dann wird mir so viel verboten und dann wird mir so viel genommen und dann wird mir die Freude genommen. Aber wenn ich in Adam bin, dann habe ich ja alle Freiheiten, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Das ist ein Trugschluss. Genauso dachte auch der verlorene Sohn. Papa, gib mir mal mein Erbe. Und was machte er? Er legte los. Er ließ also sein Leben in allen Facetten explodieren und das Geld gab er aus. Und wo landete er? Am Ende am Schweinestrog. Die Sünde nahm ihm am Ende alles weg. Das ist das Königreich der Sünde. Die nimmt weg. Wenn du König Sünde, wenn du dann am Ende bist, am Trog angelangt bist, dann um Hilfe bittest, dann lacht dich der König aus und reißt dir das Letzte, was du hast, dein Leben, auch noch aus der Hand. Die Sünde ist ein Räuber. Sie nimmt deine Unschuld. Sie verdirbt deinen Charakter. Sie zerstört deine Gesundheit. Sie nimmt dir Freundschaft, verzehrt die Liebe, nimmt dir die Hoffnung, raubt dir deine Zufriedenheit, weil du nie genug kriegst. Und am Ende, wenn du dann am Ende deines Lebens bist, lacht er, wenn du durch die Tür der Hölle stolperst. König Gnade ist ganz anders. Er nimmt nicht, sondern er gibt. Gnade hilft uns. Gnade trägt uns. Gnade segnet uns. Sie sieht uns. Sie kennt dich. Christus liebt dich. Sie sieht dich sterben, aber schenkt dir Leben. Denn, Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und deswegen wollen wir mit Freimütigkeit hinzutreten, wie der Hebräerbrief sagt, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Halleluja. Und jetzt noch zum Schluss. Vielleicht bist du hier und hast trotzdem noch Zweifel. Ich spreche zu Kindern Gottes. Ich spreche zu denen, die in Christus sind. Du bist hier und hast doch Zweifel. Warum? Weil du dich selbst zu gut kennst. Du traust dir selbst nicht über den Weg. Du weißt um deine Schwachstellen, von denen niemand anders weiß. Du fragst dich, wird die Gnade am Ende in meinem Leben wirklich siegen? Oder wird mir die Gnade am Ende nicht doch aus den Händen gerissen? Nun, wenn wir an menschliche Gnade denken, wir haben es gesagt, dann sind solche Gedanken bestimmt angebracht. Aber wir haben es hier nicht mit menschlicher, sondern mit göttlicher Gnade zu tun. Und diese Gnade Gottes, Und das ist, was der Text hier sagt, sie herrscht jetzt. Sie herrscht in deinem Leben. Mit anderen Worten, sie ist eine Macht. Sie ist nicht allein eine Haltung Gottes, sondern sie ist eine Kraft, die sich zu denen ausstreckt, die verloren gehen. Und sie regiert so mächtig im Leben eines Kindes Gottes, dass der Gläubige sicher in Gott sein darf, weil du in Christus bist und in ihm gerecht gesprochen wurdest, wie der Römerbrief uns erklärt. Wir selbst, ich kann es nicht, du auch nicht. Wir können dem mächtigen Gegner der Sünde nicht standhalten. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen es nicht, im Kampf gegen das Böse zu bestehen, aus unserer Kraft heraus. Aber es ist ja nicht deine Gnade, es ist auch nicht meine Gnade, sondern es ist Gottes Gnade und diese Gnade herrscht. Und sie bringt dir Jesus Christus, der am Kreuz dein Heil erworben hat und der dir zuruft, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Durch den Glauben, der ein bußfertiges Herz mit sich bringt, der die Sünde bekennt, der zerbricht und der ruft, Gott sei mir Sünder gnädig. Durch diesen rettenden Glauben bist du mit Christus vereint und das schon vor Grundlegung der Welt. Denn in ihm wurdest du erwählt zum ewigen Leben. Und jetzt glauben wir, dass auf den letzten Metern uns diese Gnade geraubt werden kann. Nein, sie herrscht. Sie herrscht im Leben eines wiedergeborenen Christen. Nun lebst du in Christus und Christus in dir. Du bist so mit ihm vereint, dass niemand mehr seine Gnade dir rauben kann. Und erinnern wir uns, was er gesagt hat. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Halleluja. Die Gnade ist unaufhaltsam, sie ist im Übermaß vorhanden und sie herrscht. Und weil sie herrscht, bringt sie dich ans Ziel. Die entscheidende Frage ist, bist du in Christus oder bist du noch in Adam? Möge Gott dir helfen, dass du erkennst, ich brauche diesen rettenden Glauben. Lass uns beten. Vater im Himmel, danke für diese überströmende Gnade, die du uns in Jesus Christus erzeigst und erweist. Und danke, dass da nichts ist, was diese überfließende Gnade aufhalten kann. Und ich danke dir, dass du durch das Wirken deines Heiligen Geistes jetzt die Dinge, die angesprochen wurden, sind in den Herzen individuell dort zum Nachhall und Klingen bringst, sodass wir darauf reagieren. Sei es, dass wir umkehren und Buße tun, dich um Vergebung bitten, sei es, dass wir unsere Sünden bekennen, sei es, dass wir bisher in Adam waren, aber nun doch in Christus sein möchten und um Glauben bitten, oder sei es, dass wir zweifeln, ob denn am Ende auch alles reichen wird. Herr, du vollbringst dein Werk, so wie du es möchtest, in den Herzen von uns allen. Danke für dein Wort und danke, dass wir jetzt zu deinem Tisch kommen können und uns erinnern, dass du dort am Kreuz für uns bezahlt hast. Amen.